Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Ravenclaw, in der wir Harry Potter Bücher lesen
und sie besprechen.
It's simple.
Genau.
Wir befinden uns gerade bei welchem Buch?
Bei Buch 1 und örtlich und auch von einem Kapitel her in der Winkelgasse. Dementsprechend haben wir alles bisher dann schon gelesen und besprochen in den vorigen Podcasts. Wenn ihr da noch Nachholbedarf habt, dann wäre das ein guter Moment, diesen Podcast jetzt kurz zu pausieren, alle anderen nachzuholen.
Alle und in dann, einer Sitzung.
Und dann wieder hier anzufangen. Oder ihr habt das Buch selber gelesen und wisst ganz genau, wo wir jetzt sind.
Genau.
Genau, Hagrid hat gerade Harry nicht abgeholt, wie es im Film direkt gemacht wird, sondern quasi erst noch eine Nacht in der Hütte verbracht. Und wir beginnen jetzt. Am nächsten Morgen wachte Harry früh auf.
Aber super weird, oder? Er bricht einfach in dieses Haus ein, schläft dann noch eine Nacht da.
Ja.
Und dann so, okay, jetzt können wir losgehen. Aber genau. Was haben Vernon und Petunia gemacht?
Vor allen Dingen, was werden sie machen, nachdem er gegangen ist? Weil die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt dahin gekommen sind.
Stimmt, ist das Boot.
Nehmen die halt auch mit.
Ja.
Wir sind ein paar offene Fragen, aber.
Ja, ich habe viele Fragen in diesem Kapitel tatsächlich.
Ich auch. Ich habe mir so viel markiert und zum ersten Mal auch wirklich Randnotizen gemacht.
Ja.
Aber wollen wir einfach mal anfangen.
Genau.
Genau, wir fangen erstmal an mit Harry, der erstmal noch glaubt, dass das Ganze vom Vorabend ein Traum gewesen ist. Er will die Augen nicht aufmachen, weil er denkt, dann würde der Traum würde vorbeigehen. Und als er dann bemerkt, dass es doch kein Traum war, weil ihn eine Eule mit einer Zeitung weckt, dann schwellt in ihm ein großer Ballon an. Oder wie ein großer Ballon an, nicht wirklich tatsächlich, das wäre ein bisschen weird. Und er sieht, dass die Eule reinflattert und Hagrids Umhang zerpflückt.
Ja, aber das knüpft ja auch so ein bisschen an die Traumtheorie von den ganzen Fans an, ne? Also bevor das letzte Buch rauskam, war ja immer die Spekulation, dass der letzte Satz so sein wird, und Harry wachte auf in seinem Schrank. Wie ernüchternd.
Das Schlimmste überhaupt.
Wie ernüchternd wäre das gewesen, wenn du diese ganze Harry Potter-Reihe wäre einfach für den Arsch gewesen. Ne?
Ja. Also vor allen Dingen, es gibt auch Ähnliches, was zum Beispiel in dem Pokémon-Anime gesagt wird, dass halt in der ersten Folge oder ersten, zweiten Folge oder so bekommt Ash Ketchum ja einen Elektroschlag ab und jeder meint dann, die Serie hört irgendwann auf, wenn dann Ash die Augen aufmacht und diese Maske anhat.
Ja.
Und er ist wirklich halt 35, weil er die ganze Zeit im Koma lag. Das sind ganz schön abgefuckte Theorien, aber würde halt auch komplett alles zunichte machen.
Aber es passt ja auch zu jedem, oder? Bei The Walking Dead ist es ja auch so, dass...
Dass es so endet oder dass die Theorie gibt?
Der wacht ja im Krankenhaus auf.
Ja, okay.
Und dann könnte er auch all das im Koma erlebt haben.
Aber so da ist es ein Aufreißer. Bei Harry Potter und auch bei Pokémon wäre es dann das ernüchternde Ende.
Ja, das stimmt. Ja gut, also...
genau.
Die Eule bringt die Tageszeitung für Hagrid, den Tagespropheten, was ich sehr cool finde.
Mhm.
Und dann fordert Hagrid Harry auf, die Eule zu bezahlen, was ich verwunderlich fand, weil in den Filmen wird keine Eule bezahlt. Und haben Eulen ein Einkommen?
Nee, ich glaube, es geht mehr darum, dass du entweder geht es in Richtung, dass der Eulenmeister, der die ganzen Eulen rausschickt, vielleicht so ein kleines Trinkgeld bekommt.
Ja, oder vielleicht ist es einfach die Eule, die danach zu ihrer Familie geht, so, boah, er hat schon wieder kein Trinkgeld bekommen, scheiß Zauberer.
Oder ist halt wirklich, keine Ahnung, die monatliche Zahlung oder die tägliche Zahlung von dem Tagespropheten, weil ich glaube nicht, dass die Zauberer PayPal haben. Oder irgendwie automatische Abbuchung.
Kreditkarte einmal durch den Schlitz an der Eule.
Was für eine IBAN hat eigentlich Gringotts?
Eine Zeitung kostet laut Hagrid 5 Knuts.
Ja.
Wird auch in den Filmen nicht erwähnt. Also Knuts. Da gibt es nur Galeonen.
Genau.
Quasi Cents, würde ich sagen.
Das so ungefähr, was verdammt günstig ist, oder?
5 Cent.
Also ich weiß nicht, wie viel bezahlt man für eine Tageszeitung?
Ich
lese so viel online und halt nahezu kaum noch Zeitungen.
Ich würde sagen 2 Euro.
Aber die sind halt nicht im Bereich von ein paar Cents.
Nee,
ne?
Absolut nicht, absolut nicht.
Ja.
Genau, und Harry gibt dann der Eule das Geld.
Genau.
Und dann in so ein kleines Säckchen am Fuß, finde ich auch sehr süß.
Weil wie viel Geld kann die Eule tragen? Und wie, weiß nicht, wie groß kann der Beutel sein? Also,
das ist so, als würdest du deinem Postboten immer Geld geben. Und der müsste das dann noch mit sich rumschleppen.
Und der ist bepackt mit Paketen und du steckst es ihn so in die Brieftasche, also in die Westentasche oder so.
Genau.
So, ja, danke.
Super weird.
Also 5 Cent knausriger Geizhals. ja, genau. Und Thema Geld ist auch dann ein großes, was Harry anspricht, von wegen... ey, ich habe kein Geld, um den ganzen Kram für Hogwarts zu kaufen.
Das fällt ihm aber auch früh ein, oder?
Aber das kann ich nachvollziehen, ja, weil die haben halt gerade, er hat gerade erfahren, dass er The Chosen One ist, quasi Neo in der Matrix und muss das Ganze noch verarbeiten und auf einmal denkt er so, fuck, jetzt wird's halt real und jetzt muss ich vielleicht auch mal gucken, wie ich das Geld irgendwie zusammenkriege. Und auch nochmal netter Callback auf Onkel Vernon, dass er ja schon gesagt hat, dass er dafür nicht zahlen will.
Genau. Was ich mich auch frage, Hagrid, Hagrid sagt, dass es nur eine Zaubererbank gibt.
Ja.
Und die ist ja in London. Was machen denn die ganzen Zauberer, die in Nordengland wohnen? Müssen die, also es gibt ja anscheinend keine Kartenzahlung und kein PayPal.
Generell diese ganze Bankgeschichte ist auch, also es ist bewusst einfach gehalten. Natürlich ist es ein Kinderbuch, wenn wir ehrlich sind, aber wenn man mal so ein paar Fragen stellt, das ist schon ein krasses Monopol.
Ja,
also das Handeln mit Geld und das Investieren und Zinsen, das ist ja was, was auch unsere Welt so alltäglich rund macht und der Börsenkurs dominiert ganze Unternehmen und Steuern sind so wichtig und all das ist Gringotts Privatbank, ist Gringotts eine öffentlich-rechtliche Bank, ist es quasi das Gesamteigentum. Ja. Wem gehört das Ganze?
Ich glaube einfach,
und warum können nur Kobolde damit umgehen?
Ich glaube einfach, dass es so ein Kobold-Ding ist. Also, dass die Kobolde einfach in der Zaubererwelt dazu gemacht sind oder existieren, um bei dieser Bank zu arbeiten. Also, ich glaube jetzt nicht, dass eine Kobold-Familie, der Vater geht zur Bank arbeiten, die Frau geht, weiß ich nicht, Häuser bauen oder so.
Ja.
Also, ich glaube, Kobolde haben alleinige Anrechte auf diese Arbeit in der Bank.
Außerdem ist es natürlich, sag ich mal, von der Mythik her ein Callback zu den irischen Kobolden, die am Ende des Regenbogens auf dem Topf Gold quasi sitzen.
Das stimmt.
Aber trotzdem, wenn man mal diese, also wir sind ja in einer Phase, wo Harry Potter und dieses ganze Wizarding World immer weiter ausgefleischt wird und da werden halt irgendwann mal so Fragen gestellt, wie funktioniert eigentlich die Welt? Wie müssen die Leute Steuern zahlen? Sind die Leute glücklich mit dem Zaubererministerium?
Offensichtlich nicht.
Genau, wo es dann auch einen gleichen Hinweis gibt, dass es nicht so ist. Aber auch Thema Kobolde, sind die ein gleichwertiger Part gegenüber Menschen? Weil wir haben ja die Hauselfen,
die es eben nicht sind, ne? Also ich würde sagen, nein. Also da kommt auch später noch so ein kleiner Seitenhieb, den ich mir noch markiert habe, aber da kommen wir später zu.
Genau.
Und im Verlauf des Buches und auch im Film wird ja auch mal deutlich, dass Zauberer schon auf der höheren Stufe über anderen magischen Wesen stehen. Und jedenfalls sagt Hagrid dann, dass Gringotts der sicherste Ort der Welt ist für alles, was du aufbewahren willst. Und ich habe mir nur daneben geschrieben, so, nope. Weil offensichtlich nicht, wenn Harry, Hermine und Ron im letzten Teil es schaffen, mit einem relativ einfachen Zauber und einem Kobold, also die kommen ja dann mit Griphook wieder, einzubrechen und dann halt wieder auszubrechen eigentlich.
Klar, aber das sind ja so Regeln, die etabliert werden, um sie später zu brechen quasi.
Ja,
das ist halt schon.
Aber es ist auf jeden Fall so ein sehr respektvoller Ort. So. Also jeder,
definitiv.
Jeder weiß irgendwie, man legt sich nicht mit Kobolden an. Also man hat schon Respekt vor denen und würde sein Geld, glaube ich, am liebsten in Gringotts anlegen.
Das stimmt. Wobei auch anlegen, da ist wieder die Frage, gibt es einen festen Gallionenbestandteil in dieser Welt? Was passiert, wenn man Gallionen herzaubert? Gibt es eine Inflation? Gibt es einen Grundwert? Gibt es Wertpapiere?
Vielleicht kommen wir dann nach
Azkaban. Für Steuerhinterziehung.
Steuerhinterziehung, genau.
Wer verurteilen? Gibt es in dem Ministerium für Zauberei und Hexerei und Zauberei, gibt es da noch eine Finanzabteilung? Gibt es da quasi ein Ministerium in dem Ministerium? Warum gibt es nur ein Ministerium und nicht eine eigenständige Regierung? Wird der Minister gewählt?
Robin, alles klar. Hagrid sagt Harry, dass er nicht nur mit Harry in die Winkelgasse gehen muss, um Harry seine Sachen zu kaufen, sondern auch noch einen Auftrag von Dumbledore abfertigen muss.
Genau, und er fühlt sich sehr stolz dabei.
Ja, er sagt auch, dass Dumbledore ihm vertrauen kann und dass er das auch weiß. Und dann frage ich mich, warum eigentlich? Also wird Hagrid wurde in seinem zweiten oder dritten Jahr, glaube ich, von Hogwarts rausgeschmissen und sein Zauberstab wurde durchgebrochen. Also er wurde quasi des Zauberns verwiesen, weil er halt Mist gebaut hat. Warum vertraut Dumbledore ihm?
Gut, die einfache Antwort wäre, glaube ich, weil Dumbledore jetzt mal noch diese Unfähigkeit, also wird ja auch im Verlauf der des Buches auch weiterhin zu dieser fast schon allmächtigen Figur, die so ein bisschen über allem schwebt, so ein Tutor wie so ein Obi-Wan oder so, der halt, der weiß halt einfach, was richtig ist und kann sich da Grundvertrauen anreichen. Aber du hast natürlich auf einer menschlichen Ebene komplett recht.
Ja. Also er muss sich ja irgendwie bewiesen haben, ne? Irgendwie muss er ja. Oder Dumbledore hat einfach eine verdammt krasse Menschenkenntnis und verlässt sich da halt einfach drauf. Das
würde auch zu seinem Charakter irgendwie passen. Also,
ja, schon.
Wobei, vielleicht kriegen wir ja den Prequels, Fantastische Tierwesen und so weiter, vielleicht gibt es da ja noch ein paar Hints.
Ich glaube nicht.
Wer weiß, also schauen wir mal. Ja. Aber im Endeffekt sind es auch dann so kleine Sachen, die, ja, ich glaube, da fragt sich keiner von den Schreibern mehr irgendwie, denkt so, warum macht's halt einfach? Warum hat Dumbledore geglaubt, dass Harry bei den Dursleys am besten aufgehoben wäre? So?
Ja, naja, da wird's ja noch das Argument bringen, um das nachher mehr zu schätzen, um halt einfach nicht in diesem Fame aufzuwachsen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau.
Jedenfalls fragt sich Harry, ja gut, also ich muss Sachen kaufen für die Schule. Ich habe Geld anscheinend irgendwo. Und jetzt, wie kommen wir da hin? Was ist die Winkelgasse? Wo müssen wir hin? Was? Also quasi hat er keine Ahnung. Was es auch sehr gut macht als Identifikationsperson für uns, weil wir genauso wenig Ahnung haben. Es ist wie so ein bisschen in Serien, wenn, das ist mir bei Supernatural immer sehr aufgefallen. Da geht es ja darum, dass Dämonen gefangen werden und Geister und sowas. Und da hat einer immer gefragt so, der Geist, was macht denn der Geist? Und dann einer so, ja, dieser Dämon ist das und das und das und das. Und du denkst dir so, okay, das war jetzt für mich, damit ich weiß, was passiert.
So wie Watson in Sherlock.
Genau,
so,
ja.
Was meinst du denn damit? Gut, dass du fragst. Ich erklär's dir mal eben.
Ja, und das ist quasi Hagrid gerade für uns.
Genau.
Was ich mich frage, weil er hat nämlich gesagt, dadurch, dass Harry jetzt bei ihm ist, darf er eigentlich nicht mehr zaubern. Warum ist das so? Also klar darf Harry nicht zaubern und bis sie 17 sind, dürfen sie halt nur in Hogwarts zaubern. Aber warum darf Hagrid nicht zaubern, sobald Harry da ist?
Das ist eine gute Frage, weil er hat ja auch schon vor Harry gezaubert, sogar vor Muggeln schon gezaubert.
Aber er hat ihn auch darum gebeten, das nicht in Hogwarts zu erzählen.
Ja, das stimmt.
Also
aber es ist eine komische Regel eigentlich, dass er dann sagt, ja, sobald Harry da ist, lieber mal nicht zaubern.
Ja, aber offensichtlich kann das ja niemand nachverfolgen, weil er zaubert ja und es gibt keine Konsequenzen. Also es ist mehr so ein Vertrauensbasis-Ding, vermutlich.
Genau, das ist aber so ein bisschen wie dieser Kontrollmechanismus, wenn Minderjährige zaubern. Da gibt es ja auch so ein
die Spur. Nicht,
genau, die Spur.
Mhm.
Aber die gibt es dann nicht mehr bei Erwachsenen oder kann man die Spur wieder auf neue auflegen oder so?
Ab 17 ist die weg.
Okay.
Ja, weiß auch nicht genau. Jedenfalls setzen sich die beiden dann ins Boot und
in das Boot, womit die Dursleys,
mit denen sie zu der Insel gekommen sind, zu der Hütte, und machen sich auf Richtung London.
Genau.
Und beschleunigen die ganze Sache durch einen kleinen Zauberspruch, den Hagrid dann Harry bittet, nicht weiter zu erzählen, beziehungsweise nicht zu erwähnen, dass er gezaubert hat.
Genau. Da halt auch die Frage, wie sind die Dursleys von dieser Insel wieder entschwunden? Haben die einfach gewartet?
Hoffentlich nie. Keine Ahnung.
Naja, wir haben im nächsten Kapitel ja schon den Hinweis, was mich auch überrascht hat, dass es nicht direkt nach Hogwarts geht.
Ja,
aber,
mich auch. Also
sie kommen irgendwie wieder darunter, aber es wird nicht näher definiert, woher. Wir erfahren noch ein bisschen über Gringotts mit den Untergrundbahnen, über magische Banne, Zauberflüche, von Drachen bewacht.
Mhm.
Und,
ziemlich heftiger Shit.
Eigentlich schon, aber wir sehen ja gleich noch ein bisschen mehr von Gringotts tatsächlich selbst.
Es gibt sogar Drachen.
Crazy.
Mhm. Ja. Und Hagrid sagt dann auch, boah Mann, ich hätte gern einen Drachen, schon als kleinen Jungen wollte ich einen. Und ich habe dann da geschrieben, you just wait.
Ja, ich habe so ein Gefühl.
Ja.
Ja.
Warte ab, du bekommst noch deinen Drachen, auch wenn es vielleicht nicht
sinnvoll
die beste Idee ist.
Ja. Gut. Genau, dann fahren sie mit dem Zug. ich find's, woran strickt Hagrid? An ein kanariengelbes Zirkuszelt oder was aussah wie ein Zirkuszelt?
Mhm.
Woher oder was könnte kanariengelb sein? Und aus Stoff sein, was man strickt. Also ich nehme an, es ist irgendein Kleidungsstück. Ein Pulli?
Ja, warum nicht? Also er ist ja einfach
kanariengelb.
Warum denn nicht?
Oh, okay, stimmt. Ja gut, das
nur weil wir immer schwarz tragen, heißt das nicht, dass andere Menschen.
Aber es ist schon sehr weird. Also ich würde da, also es ist ja, ist nicht sogar Rubeus irgendwie irgendwie eine Abwandlung für Rot oder sowas?
Rubin gibt's halt, aber ich glaube nicht, dass das mit Rubeus zu tun hat.
Also ich meine da irgendwas mal gehört zu haben, dass es irgendwie irgendwas damit zu tun hat. Aber wir kriegen auf jeden Fall einen Blick in den weiteren Brief aus Hogwarts, und zwar, was er braucht. Und ich verlaute mal. Drei Garnituren, einfache Arbeitskleidung, schwarz.
Nur drei? Ja. Warum nur drei?
Es gibt fünf wäre übertrieben, eins wäre zu wenig. Ja, aber ich meine, die waschen, glaube ich, schon regelmäßig, oder? Also,
ich weiß nicht.
Gehe mal davon aus.
Ich hoffe.
Außerdem, einfache Arbeitskleidung, sind damit die Umhänge gemeint? Ich nehme ihn fast an, ne?
Ja.
Es könnte ja auch sein, dass es irgendwas für Gartenarbeit oder sowas ist. dann einen einfachen Spitzhut für tagsüber, den wir nicht so häufig sehen in den Filmen und der auch gar nicht so häufig erwähnt wird.
Gibt es denn abends dann Spitzhutverbot? Also ist es dann ab abends, sobald die Sonne untergegangen ist, gehen die Lehrer durch die Korridore und sagen, hey, du, nimm deinen Spitzhut ab. Ist nicht mehr Tag.
Kennst du die Geschichte, warum überhaupt Spitzhüte mit Hexen in Verbindung gebracht werden? Ich muss jetzt sehr in meinem Gedächtnis kramen, aber ich meine, es hat irgendwas damit zu tun, dass Hexen früher, also es unter anderem Bier und andere Getränke gebraut wurden zu Hause, in dem Kessel, daher haben wir die Kessel-Verbindung. Und dieses haben sie dann in der Stadt verkauft, und um in der Menge aufzufallen, hatten sie spitz zulaufende Hüte. Und weil es halt damals so ein Emanzipationsding im Mittelalter war, dass sie halt Sachen brauen und die verkaufen und dadurch ermächtigt waren, quasi selbst Geld zu verdienen, wurden sie halt als Hexen verflucht und beschimpft und verbrannt.
Ich schreibe tatsächlich gerade eine Hausarbeit über Hexenjagd.
Ja? Und
ich habe noch nicht viel gelesen.
Okay.
Also frag mich noch nicht.
Dann in der nächsten Folge, aber bereite dich drauf vor.
Ja. Gut.
Ein paar Schutzhandschuhe, Drachenhaut oder ähnliches, einen Winterumhang, schwarz mit silbernen Schnallen. Und ein netter Hinweis, der so schön praxisnah ist. Alle Kleidungsstücke der Schüler müssen mit Namensetikett versehen sein. Wahrscheinlich, weil sie zentral gewaschen werden.
Ja, und ganz ehrlich, dieser Hinweis stand sowohl in meiner Kindergarten Liste, was ich brauchte, und auch für jedes Zeltlager, dass meine Mutter überall den Namen reingeschrieben hat. Und es macht absolut Sinn, wie oft ich schon Sachen von irgendwelchen anderen Kindern aus Versehen mitgenommen habe oder so. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Überblick über die Lehrbücher. Hast du da irgendwas, was dir ins Auge fällt, außer den offensichtlichen?
Also die ersten, also es gibt erstmal Miranda Habicht, die sagt mir nichts. Natürlich Bathilda Bagshot. Das ist die Hexe, die erstmal Geschichte der Zauberei geschrieben hat, natürlich. Und die Dame, die Harry und Hermine zu ihr ins Haus einlädt im siebten Teil und die dann zu Nagini wird.
Wo, ernsthaft?
Mhm.
Bathilda Bagshot ist Bathilda. Nagini?
Ja. Nein, die ist nicht Nagini, aber die, also Nagini hat sich in die verwandelt, um Hermine und Harry zu sich zu locken, um dann Harry zu attackieren. Weißt du, welche Szene ich meine?
So ungefähr, ja.
Okay. Genau, und genau, das ist Bathilda Bagshot. Und dann natürlich offensichtlich Newt Scamander. Ich habe mir ein kleines Herzchen daneben gemalt.
Ich hab
fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind.
Ich habe mir hier eingeschrieben, umkreist mit dem Pfeil, kenne ich.
Sehr gut.
Auch da wieder, ich bin ja ganz gerne mit alte Version, neue Version der Bücher durch die Hörbücher da drin. Und nicht nur, es steht in den alten Büchern Lurch Scamander, was wir, glaube ich, schon mal hatten, sondern er spricht, also der Rufus Beck, von dem es gelesen ist, spricht es trotzdem Englisch aus, Lurch Scamander.
Oh, wow.
Was, glaube ich.
Was? Warum?
Weil wahrscheinlich hat er gedacht, okay, der Name, also es macht keinen Sinn, Bathilda Bagshot zu haben und dann Lurch Scamander, weil das wirkt halt zu deutsch mit einem englischen Nachnamen. Ja, hat er wahrscheinlich gesagt, Lurch Scamander.
Was ein Shit.
Aber ja, das fand ich auf jeden Fall ganz nett. Vor allen Dingen, irgendwie der Titel ist jetzt so prominent bei allen, dass es mir wirklich krass aufgefallen ist beim Lesen. Und ich glaube nicht, dass es beim ursprünglichen Lesen so war.
Ja, vermutlich nicht.
Genau, dann brauchen wir noch einen Zauberstab, einen Kessel, ein Sortiment Glas und Kristallfläschchen, ein Teleskop und eine Waage aus Messing. Genau, und dann kommen wir zu der großen Frage. Es ist freigestellt, eine Eule, eine Katze oder eine Kröte mitzubringen.
Ron? Für was hättest du dich entschieden?
Genau, das wäre auch eine Frage gewesen, aber vorher ist noch, Ron bringt ja eine Ratte mit. Ist er dann, ist sie illegal? Und warum eigentlich nur die drei Tiere?
Keine Ahnung, vermutlich, weil sie pflegeleicht sind.
Bring einen Goldfisch mit Aquarium.
Naja, so ein Hund oder so ist ja schon ein bisschen aufwendiger.
Na, ich weiß nicht, aufwendiger wie eine Katze?
Schon, ein Hund ist schon aufwendiger als eine Katze.
Bring die deutlich. Katzenklos mit?
Ich glaube, ganz Hogwarts ist ein Katzenklo.
Gott, wie es da riechen muss.
Aber was würdest du mitnehmen?
Katze.
Oh, wirklich?
Ja, ich glaube schon. Also aber Eule ist sehr so cool, aber Eule ist sehr offensichtlich auch.
Eule definitiv. Weil, Eule was hat ich mich auch gefragt habe, Nutzen. Wer bringt dir die Post, wenn du eine Katze hast?
Die Katze?
Nein, offensichtlich nicht.
Nein, ich gehe jetzt natürlich nach Tiersympathien, aber praktisch gesehen aber ist die Eule schon besser.
Eine Katze kannst du ja besser. Immer haben. Eine Eule ist doch saucool. Und okay. Du kannst Briefe hin und her schicken.
Ja gut, nee, das ist dann quasi die Frage, willst du irgendwas zum Knuddeln haben oder WhatsApp? Und dann würde ich natürlich auch WhatsApp nehmen.
Würdest du dann auch WhatsApp nennen? Hey, WhatsApp.
Nee, Twitter.
Nee, also Kröte ist auf jeden Fall, wie Hagrid ja auch sagt, nicht so hip anymore.
Ja, das stimmt. Aber ich finde halt die Restriktionen der Tiere finde ich irgendwie interessant, dass halt nur diese drei sein dürfen. Dann, dass es keine Konsequenzen hat, dass Ron eine Ratte mitbringt. Aber Ratte finde ich eigentlich passt auch sehr gut in Zauberergeschehen. Ja. So ein Hund wäre ein bisschen komisch.
Aber die Ratte wird ja auch, also Krummschwanz? Nee,
Krummbein war die Katze von
und wie heißt die
Wurmschwanz.
Ratte? Wurmschwanz. Also, boah, ich habe einen Mix gemacht. Heftig.
Krummwurm.
Krummwurm. Genau, wurde ja auch die Familie lang die ganze Zeit immer weiter vererbt. Deswegen glaube ich, ist es halt eher so ein, also die hat ja auch deutlich hint länger gelebt als eine normale Ratte. Stimmt.
Es ist den Schüler zudem freigestellt, eine Eule oder eine Katze oder eine Kröte mitzubringen oder Erbstücke.
Oder Menschen, die in Ratten verwandelt sind und gesucht werden und als tot vermutet werden.
Genau. Ich hab von meiner Mutter diesen Dinosaurier geerbt.
Ja. Jedenfalls ist Harry sichtlich überfordert.
Ja.
Und so langsam kommen die beiden dann aber auch in London an.
Genau.
Und jetzt geht das ganze Spiel los. Und zwar betreten die beiden den tropfenden Kessel.
Vorher noch. Ganz kleines Detail, was ich umso schöner finde, dass es in den Film umgesetzt wurde. Dass der tropfende Kessel, die Kneipe, in der wir jetzt gleich reinbefinden werden, zwischen einem großen Buchhandlung und einem Plattenladen quasi steckt. Mhm. Und wenn man wirklich in den Film drauf achtet, sieht man etwas, was anmuten wird wie ein Plattenladen. Und sehr krass finde ich diesen Buchladen. Und das sind halt so Details, wo ich denke, ha, okay, da hat man dann noch so die Liebe reingesteckt in solche Details. Und das ist wirklich was, wonach wahrscheinlich niemand gefragt hätte. Es hätte jede verranzte kleine Kneipe sein können. Aber man hat gesagt, nee, wir machen einen Plattenladen, nee, wir machen eine Buchhandlung daneben. Und fand ich einfach sehr schön, wollte ich nur angemerkt haben.
Das ist wirklich sehr schön. Jedenfalls gehen die beiden dann zu dem tropfenden Kessel, denn den Laden kennt jeder, laut Hagrid. Das ist wie so ein bisschen, es ist ja, glaube ich, die einzige Kneipe, die so wirklich in der Muggelwelt ist, die zur Zaubererwelt hinführt. Ja. Oder? Alles andere befindet sich ja dann in der Winkelgasse oder in Hogsmeade oder so.
Wobei ist sie in der Muggelwelt? Denn wir haben ja auch mehrere Hinweise darauf, dass nur Hagrid und Harry ihn sehen können. Mhm. Und wir haben nachher diesen, also ich nehme das schon mal vorweg, wenn die beiden sich dann später verabschieden, wirkt es, als ob Hagrid mit einem Wimpernschlag verschwunden wäre.
Genau,
Deswegen, ich glaube, dass es so schleierartige, dass du quasi, dass Harry diesen Laden auch nicht hätte gesehen, wenn Hagrid nicht dabei gewesen wäre.
Mhm. Ich meine aber auch, dass im dritten Teil, wenn Harry im fahrenden Ritter ist, fragt er ja auch, meine ich nach, warum die Muggel den fahrenden Ritter nicht sehen können. Und Stan Shunpike heißt der, glaube ich, der Ticketmensch, erklärt ihm dann, dass für die Muggel einfach alles zu schnell passiert von den Zauberern. Also ich denke jetzt mal nicht nur auf den fahrenden Ritter bezogen, weil der sich ja auch sehr schnell bewegt, sondern halt auch einfach, also dass man das halt einfach nicht mitbekommt als Mensch.
Ja.
Und dann frage ich mich, was passiert alles, was wir nicht mitbekommen?
Vor allen Dingen, wie schnell kann eine feststehende Kneipe, wo betrunkene Leute, betrunkene Zauberer, wie schnell kann das sein? Ja. Wie schnell werden die da betrunken?
Ja. Jedenfalls gehen sie dann in den tropfenden Kessel.
Genau.
Und mir ist mal wieder aufgefallen, dass J.K. Rowling extrem auf die Äußerlichkeiten von Menschen eingeht. Mhm. Also ich finde, sie beschreibt, also hier ist zum Beispiel jemand, ein kleiner Mann mit Zylinder, sprach mit dem alten Wirt, vollkommen kahlköpfig und sah aus wie eine klebrige Walnuss.
Ja.
Erstmal, wie kommt man auf diesen Vergleich?
Alle, was das heißt.
Aber J.K. Rowling beschreibt die Figuren in ihren Geschichten immer sehr genau. Mhm. Und ist dir mal aufgefallen, dass immer nur die gut aussehenden auch gute Zauberer sind? Zum Beispiel, es ist oft, dass Leute als gut aussehend beschrieben werden, die dann auch gut zaubern können.
Mhm. Ja.
Das wird später noch deutlicher, aber
ja, du hast einen Punkt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der so fest ist, weil die erste Beschreibung von Dumbledore zum Beispiel ist jetzt auch nicht flattering.
Ist das
aber
so?
Ich meine, er wirkt schon wie ein komischer...
Aber eine klebrige Walnuss.
Aber das ist ja auch nichts Negatives, beschreibt ja den
Würdest du dir wünschen, ich sage, hey, das ist Robin, er sieht aus wie eine klebrige Walnuss.
aber das beschreibt ja den Wirt, der ja nicht per se böse ist.
Nein, nicht, dass die hässlichen oder nicht schönen sind, sondern einfach nicht gut zaubern können oft. Also oder zumindest eine Betonung der gut aussehen, eine Verknüpfung zwischen gut aussehen und gut zaubernd.
Ja.
Ist mir einfach noch aufgefallen.
Genau. Auf jeden Fall sehr interessant, dass der erste Gruß nicht nur, dass Hagrid, als er in die Kneipe kommt, persönlich begrüßt wird vom Wirt, sondern dass der auch schon direkt fragt, das Übliche.
Mhm.
Das sagt schon einiges über Hagrid raus. Und wir haben ja später auch noch ein paar andere Gerüchte, die noch dazukommen.
Mhm.
Dass er dem guten Glas nicht abgeneigt ist.
Ja.
Und wir haben dann erstmal quasi Fan-Meet and Greet.
Oh ja.
Mit ganz vielen verrückten Leuten. Ich glaube, namentlich erwähnt werden nur Doris Crockford und
Thaddeus
Diggle. Den wir schon vorher gesehen haben.
Mhm,
ne?
Ja. Aber ich finde auch, dass diese Szene im Film sehr schön rüberkommt. Also, dass es einfach so sehr still ist und dann alle hinten so flüstern, so, oh mein Gott, Harry Potter, das ist Harry Potter.
Im Film wird es fast schon... beim dritten Mal ein bisschen übertrieben.
Ja,
so, also die Schüler, die ganze Zeit mit dem Zug sitzen und so, oh mein Gott, Harry Potter! Das denkst du, komm schon, Leute, ihr habt das schon mitbekommen, oder?
Ja.
Ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, auch wie froh der Diggle ist, dass er dass Hagrid ihn wiedererkennt.
Mhm.
Also fast schon wie, also wirklich, ohne zu übertreiben, so ein bisschen wie wahrscheinlich die Leute reagiert haben auf Jesus, nachdem er halt wieder auferstanden ist. Denkst du, oh mein Gott, er ist wieder, oh mein Gott.
Und, es ist, aber wie würdest du dich fühlen? Also Harry weiß ja gar nicht, warum. Also ich glaube, man unterschätzt einfach, wie verrückt das ist für ihn. Also es ist ja wirklich total abgespaced.
Ja, das stimmt. Das ist, kann man sich, glaube ich, nie wirklich darauf vorbereiten. Und ich glaube, ich meine, wir machen beide Sachen in der Öffentlichkeit, wofür potenziell Leute irgendwann mal vielleicht auf uns zukommen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und ich glaube, selbst in der Situation, wo wir uns bewusst sind, dass wir was in der Öffentlichkeit machen, wären wir in dieser Situation voll aufgeschmissen und würden sagen, was passiert hier gerade? So, ich kenne dich nicht, wer auf mit mir zu reden so.
Ja.
Aber es ist einfach, glaube ich, immer awkward und das natürlich mit 10, 11, genau. Ja. Gerade 11 geworden, am Tag seines Geburtstags dann in eine fremde Kneipe zu kommen, so viel komisch aussehenden Walnussmenschen. die wollen ja alle mit einem reden und einen treffen. Das ist halt schon krass. Aber eine Person, die auch noch dazu kommt, ist Professor Quirrell, wo ich immer Probleme hatte als Kind und um ehrlich zu sein, auch manchmal als Erwachsener noch den Namen auszusprechen.
Cool.
Weil ich denke immer an Scribble.
Ja, ich wurde, als ich in den USA war, auch sehr oft, also das ist so ein Ding, weil Deutsche sagen ja oft so zu Ausländern, sag doch mal Eichhörnchen. Und dann sagen sie, ah, du sagst aber witzig Eichhörnchen, weil keiner kann Eichhörnchen sagen, der nicht deutsch ist oder so. Oder zumindest nicht gut. Und genauso machen die Amerikaner das mit Squirrel.
Mhm.
Und man hört es schon, ich kann es auch immer noch nicht also es ist so ein Squirrel, keine Ahnung, das E wird halt, genau, und das ist das gleiche Problem mit Quirrell. Ich glaube, das E wird weggelassen, so Quirrell, ich weiß Quirrell. Es nicht.
Also es ist auch so ein Q-R-L, also es hört sich so ein bisschen an wie so ein Gemurmel einfach, also es ist halt.
Aber es passt ja auch ein bisschen zum Charakter, weil er kann ja auch selber nicht wirklich vernünftig sprechen.
Genau.
Also er stottert ja. Genau, er kommt furchtbar verängstigt rüber. Und ganz ehrlich, hätte ich Voldemort an meinem Hinterkopf, wäre ich auch fucking verängstigt.
Ja, wir haben sogar mehrere Hinweise auf das schon später eben von dir genannte Ende.
Mhm.
Denn Hagrid sagt, armer Kerl, genialer Kopf.
Hinten.
Ging ihm gut.
Fand ich super.
Ja, fand ich wirklich, also ich habe sie auch direkt markiert.
Lol.
Fand ich schon ziemlich gut. Und tatsächlich, so nur eine Kleinigkeit, aber die meisten nennen ihn ja Mr. Potter oder Harry Potter.
Mhm.
Er ist der Einzige, der ihn direkt anfragt oder nicht, dass sie es nötig hätten. Oder Potter.
Mhm.
Was halt sowas ist, was sagt Malfoy hauptsächlich, Voldemort, generell Todesser. Das ist ein dezenter Hint, wenn man es weiß, wo man drauf achten kann und vielleicht denkt, ich weiß nicht, wer gerade von den beiden Köpfen redet.
Ja, das stimmt.
So ein bisschen, ne?
Ja.
Es wurde hier noch eine ganz nette Verbindung zu Vampiren getroffen und namentlich erwähnt der Schwarzwald in Deutschland.
Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Also es wird erklärt, dass Quirrell im Schwarzwald Vampire getroffen habe und er soll ein kleines Problem mit einer Hexe gehabt haben. Und seitdem ist er nicht mehr der Alte.
Mhm.
Und dann denke ich mir, hat Voldemort Quirrell im Schwarzwald besetzt.
Also wenn Voldemort ein Deutscher gewesen wäre, das wäre schon sehr plakativ.
Ja,
also.
Fand ich irgendwie, also warum im Schwarzwald? Und wenn er seitdem nicht mehr derselbe war, dann muss es ja auch irgendwie einen Zusammenhang mit Voldemort haben.
Aber ich glaube, der Schwarzwald ist für Nicht-Deutsche ein sehr mysterischer Ort irgendwie.
Warst du schon mal im Schwarzwald?
Tatsächlich noch nicht.
Ich auch
war
nicht.
Ich da?
Also nicht, dass ich wüsste, war ich da.
Ich meine, wir hätten mal irgendwo in der Nähe da Urlaub gemacht. Jetzt schimmert irgendwas ganz weit, also da war ich irgendwie 4 oder so.
Komm.
Zeit aufzuwachen. Komm aus dem Koma raus. Nein, und
das ist auch nicht witzig.
Aber ja, also man hat sofort so ein Bild vor Augen, ist das, was ich meinte. Also
ich habe immer Kuchen vom Kopf.
Genau, das liegt an der Schwarzwälder Kirschtorte. Aber ich habe halt wirklich so einen dunkelgrün bis schwarzen Nadelwald irgendwie vor Augen. Und ich habe gerade kein Bild jetzt noch mehr irgendwie angeguckt vorher oder so, aber ich glaube, diese Beschreibung allein und dass dieses Bild in deinem Kopf ist, weil der ja auch dann Black Forest dann noch heißt, ist, glaube ich, einfach so ein mythischer Ort, wo man denkt, da muss doch irgendwas sein. Hier irgendwie Vampire, Hexen, irgendwas.
Ja, eigentlich schon, ne?
Genau.
Jedenfalls gehen sie dann irgendwie nach 10 Minuten, dauert diese ganze, oh mein Gott, Harry Potter, Geschichte.
Das Fangy Girl.
Genau, und dann gehen sie weiter. Und die berühmte Szene mit dem Regenschirm auf den Steinen, um in die Winkelgasse zu kommen. Die Steine gehen auseinander und Hagrid sagt den berühmten Satz, willkommen in der Winkelgasse. Und das hat so ein bisschen mein Herz erwärmt.
Hast du auch die Musik gehört im Kopf?
Ja.
Genau,
so habe ich mich gefühlt, als ich in den Universal Studios stand. An dem Eingang, der ist halt auch so mit diesen Steinen, also es ist halt so ein Tor, da gehst du halt durch. Und dann stehst du in der Winkelgasse und es ist halt original einfach die Winkelgasse.
Geil.
Und ich habe in meinem Kopf gehört, willkommen in der Winkelgasse, Mandy. You're a wizard. Also dieser Moment kam da beim Lesen wieder sehr hoch.
Ein sehr magischer Moment, den ich natürlich mit viel zu realistischen Fragen wieder einreißen möchte. Und zwar, wie kommen aus Muggelfamilien bestammende Zauberer ohne Hagrid in die Winkelgasse?
Vielleicht kriegen die eine Anleitung.
Glaubst du? Ich habe mir Gedanken gemacht und ich dachte, vielleicht ist es so eine Art Escort-Service, der halt von Hogwarts, dass halt nicht nur Hagrid der Einzige ist, der loszieht und jemanden abholt, sondern dass man, das würde nämlich auch in die Theorie reinspielen, dass man den tropfenden Kessel nur mit einem anderen Zauberer in Begleitung quasi sehen kann. Dass du halt einfach irgendjemanden von der Schule oder, keine Ahnung, irgendjemand vom Zaubereiministerium quasi nur zu dir nach Hause kommt und sagt, hier, okay, wir kaufen jetzt deinen Shit ein. Was dann aber auch wieder komisch, wenn man sich in der Praxis umgesetzt vorstellt, weil wenn du aus einer Muggelfamilie kommst, auf einmal klingelt ein fremder Mann und eine fremde Frau an der Tür und sagt so, übrigens, du bist ein Zauberer, wir kaufen jetzt in London deinen ganzen Scheiß ein und komm mal mit für mich, zu mir.
Es gibt eine zu mich.
Zu mich?
Ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, aber ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwie. Also ich meine, Hermine muss es ja gemacht haben. Sie hat ja Muggeleltern.
Stimmt, und sie erzählt nie davon.
Ja, genau, sie erzählt wirklich nie davon. Gute Frage. Kann ich ja leider nicht beantworten.
Okay, das stellen wir dann Joanne K. Rowling, wenn wir sie im Interview haben.
Genau.
Folge 500 irgendwas. genau, die Steinmauer hinter ihr wird sich wieder schließen und wir haben direkt ein paar Eindrücke von vom alltäglichen Kaufhausrummel, sag ich mal, in der Winkelgasse. Zum einen halt natürlich die verschiedenen Ladentheken. Wir haben hier so einen Kesselausruf, wo ich dann auch die Aufzählung ganz toll fand. Kessel, alle größten Kupfer, Messing, Zinn, Silber, selbst umrühren, faltbar. Sind so Eigenschaften, die man jetzt nicht direkt mit Kesseln verbindet.
Nicht unbedingt, nee.
Aber macht es halt auch schon wieder so dezent magisch, ohne dass es zu krass wirkt.
Das stimmt. Es ist irgendwie immer so ein kleiner, es wirkt halt nicht so überladen, finde ich.
Das stimmt.
Ja.
Dann auch noch ich würde fast sagen, berühmt-berüchtigter Satz, der geändert wurde in der neuen Version der Bücher, die bei mir im Hörbuch noch in der alten Version drin war. Drachenleber, 16 Sickel, die Unze war original 17 Sickel, was dann in dem Umrechnungskurs halt lächerlich ist, weil es wäre quasi so, wenn du sagst, so, boah, der Schokoriegel kostet 100 Cent, anstatt zu sagen Euro. So, das ist halt dann, das haben sie dann hier angepasst, damit es halt nicht so Panne wirkt, gerade wenn man später den Umrechnungskurs 2 Seiten später hat.
Ach, was ein beschissener Kurs, oder?
Ja, der ist wirklich richtig lächerlich.
Ja, gut. Wir sind auf dem Weg zu Gringotts.
Genau.
Und kommen da, wie auch im Film, zu den ersten oder den, zum Kontakt mit den ersten Kobolden.
Genau.
Und ich fand es verwunderlich, dass der erste Kobold, der auf den Harry stößt, erstmal kleiner ist als Harry und nur einen Kopf kleiner. Ich hätte sie noch kleiner erwartet und im Film sind sie auch noch deutlich kleiner. Und er hat ein dunkelhäutiges, kluges Gesicht und ich glaube, das ist der erste, die erste Figur, die als dunkelhäutig dargestellt wird.
Ja.
Und was ja auch völlig in Ordnung ist, warum ist Hermine dann nie dunkelhäutig beschrieben
worden? Sie ist ja auch eine kluge Person. Also
ja.
Dunkelhäutig und klug würde dann nicht zum ersten Mal in Verbindung gebracht werden. Ja, diese ganze Hermine-Thematik ist, da, ich glaube, sind sich 99% und damit meine ich die gesamte Menschheit außer Joanne K. Rowling einig, dass sie daran nie gedacht hat, dass Hermine
hätte sie es halt, das ist halt die Diskussion, wäre es von Anfang an beschrieben gewesen, gar kein Thema. Aber ich finde, man kann einfach nicht mittendrin schon das ändern einfach, wenn es irgendwie schon, naja, das ist noch eine andere Diskussion.
Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen wie George Lucas mit den originalen Star Wars Trilogie umgegangen. Die wurden ja so oft umgeschnitten und irgendwie hat er Sachen, dann hat er noch CGI-Effekte irgendwie reingepackt und versucht, dieses Bild von Star Wars, was die Leute schon seit mehreren Jahren im Kopf haben, irgendwie noch umzuschreiben und das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Die Leute haben sich an, gerade auch mit den Filmen, an Hermine Granger als eine weiße Frau oder weißes Mädchen zu dem Zeitpunkt einfach schon gewöhnt und das quasi forcefully ändern zu wollen, funktioniert einfach nicht. Und das ist halt so ein Ding, da will Joanne K. Rowling einfach zu sehr als diejenige dastehen, die die richtige Entscheidung schon von vornherein und vor 20 Jahren oder so getroffen hat, was sie aber einfach nicht hat, wo ihr aber auch keiner böse wäre, wenn sie das nicht gemacht hätte.
Ja.
So, und
also wie gesagt, wäre Hermine halt direkt als so beschrieben worden, es ist halt abhängig von der Beschreibung von Anfang an irgendwie. Also wäre sie ja von Anfang an als dunkelhäutig da oder blond oder sowas dargestellt worden und wäre durchweg so dargestellt worden, dann wäre das alles gar kein Thema. Aber sie halt jetzt mittendrin einfach zu ändern, das wäre halt jetzt, als würde sie auf einmal eine blonde Person dahinstellen, wo man halt weiß, okay, das passt einfach nicht. Nein, es passt einfach nicht zu der Beschreibung aus dem Buch, aus dem Film.
Genau.
Weiß ich nicht.
Und die ganze Thematik wurde ja erst aufgeworfen durch die Besetzung in dem Theaterstück, das ja eine schwarze Schauspielerin gemacht hat. Und
die war wunderbar. Also ich habe das halt Stück gesehen und sie war wirklich gut.
Und das ist halt der Punkt. Also wenn wir uns darüber aufregen, dass dieses Retconning betrieben wird, von wegen, wo jemand versucht hat, im Nachhinein die Source Material zu ändern, dann machen wir das nicht, weil wir die Schauspielerin diskreditieren wollen, sondern einfach nur, weil wir quasi das Material lesen und wissen, wie es ursprünglich gemeint ist und so viele Entscheidungen getroffen wurden aufgrund dieser Grundlage, wo es halt einfach im Nachhinein lächerlich steht, das irgendwie anders vorzustellen. Und wenn die Schauspielerin in dem Theaterstück wirklich dann sagt, okay, die ist halt einfach super für die Rolle, dann ist es eigentlich egal, was für eine Hautfarbe sie hat, solange halt die Rolle rüberkommt.
Ja, das stimmt.
Genau.
Nun ja. Auf jeden Fall sind sie auf dem Weg oder sind jetzt schon in Gryffindor drin, kriegen ein kleines Gedicht vorgetragen.
Genau, das steht auf dem Tor, glaube ich.
Ja. Wird das nicht von dem kleinen Kobold vorgetragen?
Nee.
Ah, nee, es steht draußen.
Sind eingraviert in der Doppeltür.
Tatsächlich. Das ist aber ein sehr langes Gedicht dafür, dass es eingraviert ist.
Genau, vor allen Dingen, dass er es so schnell lesen kann.
Ja, genau.
Aber es ist kurz gesagt eine Warnung.
Ja. Vor allem, dass man sich halt nicht mit Kobolden anlegen soll und dass hier mehr als nur Gold versteckt ist.
Genau.
Wie wir ja unter anderem auch gleich von Hagrid nicht erfahren, aber wir es uns denken können, dass es irgendwas Spezielles ist.
Und es ist deutlich pompöser. Ich weiß nicht, ob du eben schon die Klamotte von dem Kobold am Eingang erwähnt hattest, aber es ist halt ein scharlachroter mit Gold bestickter Uniform und sie passieren eine Marmorhalle, was sehr,
sehr edel
wirkt, aber so wirkte es ja nicht in dem Film.
Ach doch.
Der
Riesenkronleuchter und alles.
Ja, okay, das schon. Aber es war trotzdem noch sehr staubig. Ich glaube, Spinnenweben wurden auch noch verhangen und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir können auch nochmal nachgucken. Aber es ist zumindest, es wirkt hier gerade dieser scharlachrote Outfit, das war halt nicht. Das war alles schon sehr, sehr dunkelne Farben. Ne? Nicht zu sagen, dass die jetzt wie Ratten herumgelaufen sind oder so, aber halt schon nicht so pompös, genau.
Ja.
Und der Kontrast wird ja nochmal größer, wenn sie die Marmorhalle später verlassen und in diese Zugschienensysteme halt gehen. da wird ja auch dann schon mal klar, von wegen Gringotts ist es quasi, dass wir sie sich geben, aber dahinter ist die düstere Kammer, die mit Fackeln und gefährlichen Drachen und was auch immer gefüllt ist.
Genau. Und dann wenden sie sich an den Kobold, um an das Verlies zu kommen, an Harrys Verlies und dann natürlich an das andere Verlies, wo Hagrid auch noch hin muss.
Mhm.
Und der Kobold nimmt den Schlüssel in Empfang und beauftragt dann einen anderen Kobold, das wäre Griphook, den wir auch noch aus den späteren Teilen kennen, dann mit Harry und Hagrid zusammen zu den Verliesen zu fahren.
Genau, und ehrlich gesagt habe ich Griphook vergessen, im Sinne von, mir war nicht bewusst, dass er namentlich überhaupt erwähnt wird. Mhm. Aber fand ich quasi schön. Das ist auch
nicht so wichtig.
Ja, aber später wird er ja wichtig.
Ja, ja.
Und deswegen fand ich es halt dann, vielleicht hat sich auch beim Schreiben Joanne K. Rowling gedacht, so okay, wir brauchen jetzt einen Kobold in der Story, welchen Kobold habe ich namentlich erwähnt?
Mhm.
Und dann gehe ich halt zu Griphook, weil es halt der eine ist, wo man dann sagen kann, ah, wir kennen den Typen.
Ja, er ist aber auch schon jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen sketchy, oder?
Aber ich glaube, das liegt halt daran, weil Kobolde allgemein als nicht die freundlichsten Kreaturen dargestellt werden. Ja, aber auf jeden Fall fand ich interessant, dass hier jemand namentlich erwähnt wird.
Und dann geht's auf in den Wagen und es geht links, rechts, rechts, links durch die Mitte. Es ist wie so eine Achterbahn und da kommt jetzt auch wieder mein Einwurf, dass es genau diese Achterbahn auch in den Universal Studios gibt. Also das ist halt in Gringotts selber kannst du mit, es ist nicht 3D, doch, es ist schon irgendwie 3D, aber du hast halt keine Brille auf. Also,
dass du so ein holographisches Ding in der Kuppel hast. Ja.
Ja, genau. Und da fährst du halt einfach diesen Weg lang und das ist Hammer.
Vor allen Dingen, das ist auch ein sehr beliebtes Mittel, was immer wieder in den Spielen verwendet wird als Minigame.
Mhm.
Also ich meine, das PlayStation-Spiel, das hat ja auch dieses, im zweiten Teil, diese Rutschsequenz, wenn es dann mit Flohpulver ist. Und ich meine, eine ähnliche Sequenz gab es auch in dem ersten PlayStation-Harry Potter-Spiel, wo es dann, wo man halt dann Kart fährt. Und also mit diesem Minecart, jetzt nicht Go-Kart.
Ja.
Und da gab es halt dann auch so von wegen, ne, dann hörte sie halt irgendwo mal auf, da musst du drüber hüpfen und so weiter und so fort. Sehr viel actionreicher als natürlich hier, aber
trotzdem wird Hagrid schlecht, verständlicherweise.
Genau, wenn man irgendwo eine Actionsequenz findet in den Büchern, dann ist es wahrscheinlich hier.
Mhm.
Und ich finde so ein, ist es ein Gag mit den Stalagmiten und Stalaktiten?
Was das ist oder mit, ob
genau,
das ein M mit, in der Mitte ist?
Das mit dem M in der Mitte.
Ja, natürlich
das,
ist es ein Gag.
So, ich kann die nie auseinanderhalten. Ja gut, Stalagmiten haben halt ein M in der Mitte, du Vollidiot.
Ja.
Aber kennst du den Unterschied?
Eins von beiden wächst unten, eins von beiden wächst oben. Ich kann es mir nie merken.
Es sind Stalaktiten, die von oben runterhängen. Das kann ich mir, aus irgendeinem Grund kann ich mir das sehr gut merken.
Okay, hast du es dir nicht aufgeschrieben?
Nein, wirklich nicht.
Oh, krass.
Ist einfach nur markiert.
Nicht halt, schlecht.
Wir waren früher im Kindergarten immer in diesen Höhlen. Die
und dann wurden wir dann alleine gelassen und 10 Tage zum Überleben.
Da wurde ich halt vom Säbelzahntiger aufgezogen. Nein, aber irgendwie schimmert, das ist so ein der wenigen Gedanken, die in meinem Kopf immer geblieben sind. Und ja, wir kommen zur Tür. Ein grüner Rauch, was wahrscheinlich der gerade gebrochene Bann mit dem Schlüssel oder sowas in der Art sein sollte.
Oder vielleicht auch einfach soll das verdeutlichen, dass sehr lange niemand in diesem Verlies war.
Grüner Rauch ist schon sehr spezifisch.
Ja,
so
das
eine
stimmt.
Staubwolke, das, so würde ich das beschreiben, wenn man. Mhm. Also, wenn ich jetzt jemanden beschreiben müsste oder einen Raum beschreiben müsste, der lange nicht mehr geöffnet wird, würde ich, glaube ich, eher zur Staubwolke greifen als zu einer grünen Rauchwolke.
Ja.
Oder
das
grüner
stimmt.
Rauch. Ja, und er hat einfach mal im Lotto gewonnen. Und es ist ihm auch sehr schnell bewusst, dass das wohl mehr Kohle ist, als auch selbst Dudley jemals besessen hat. Und er freut sich darüber. Und wir haben halt hier diese komische Aufschlüsselung der verschiedenen Größenordnung. Wir haben eine Galeone ist gleich 17 Sickel, ist gleich 29 Knuts. Stell dir mal Matheunterricht in Hogwarts vor.
Kann man sich noch was Schlimmeres ausdenken?
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Vor allem, es widerspricht auch jedem Gefühl von Umrechnung, weil wir haben eigentlich nur das 12er-System oder das 10er-System. Das 12er-System bei der Zeit, das 10er-System halt bei allem anderen quasi. Und beides macht halt auf mathematischer Ebene irgendwo Sinn. Das überhaupt nicht. Das ist einfach nur weird, um weird zu sein.
Echt gar nicht, gar keinen Sinn. Die nächsten, Harry erfährt halt, dass er unfassbar reich ist.
Mhm.
Und das flasht ihn natürlich. Also wo bleibt mein Moment, wo ich merke, dass ich unfassbar reich bin? Weil der könnte jetzt so langsam mal kommen. Und er weiß, dass er einfach für sein Leben eigentlich ausgesorgt hat, weil Hagrid nimmt ein bisschen Geld mit und sagt, das sollte für die ersten Schuljahre reichen. Ja. Also ist da anscheinend noch genug drin, um sein ganzes Leben.
Aber warum Harry nicht zu beneiden ist, ist tatsächlich, dass er das alles in der Tüte trägt.
Ja,
es das ist. Auch im Film trägt er dann einfach zwei Goldsäcke und die hat er dann in der Hand.
Ja, deswegen meine ich ja. Also es gibt ja anscheinend keine andere Möglichkeit, in der Zaubererwelt zu bezahlen, außer bar. Hm. Und wie kommst du dann an dein Geld, wenn du in Nordengland wohnst?
Vor allen Dingen, wenn du merkst, du hast nicht genug abgehoben fürs Schuljahr. Sorry, ich kann jetzt nicht mehr essen gehen.
Ja, ich muss jetzt nie wieder. Jedenfalls haben sie dann das Geld geholt und Hagrid muss natürlich dann noch zu dem anderen Verlies, zu einem Hochsicherheitsverlies.
Genau, 713 oder wie es in der alten Version ist, 719. Ich weiß nicht, warum es geändert wurde, aber...
Keine Ahnung. 713 ist vielleicht eine Zaubererzahl.
Und vielleicht haben sie es im Film 713 genannt und man wollte on par sein mit dem Film.
Das kann gut sein. Jedenfalls ist da ein kleines, dreckiges, schmutziges, braunes Papier, welches ein Päckchen umwickelt. Das nimmt er dann mit und packt es ein und dann geht es auch schon wieder weiter. Und mit der Höllenkarre geht es dann wieder zurück in die Haupthalle, um dann weiter in Harrys Sachen zu kaufen in der Winkelgasse. Hagrid verabschiedet sich dann erstmal.
Und er muss ja erstmal einen Schnaps trinken.
Genau, also das, na gut, kann man aber auch ein bisschen verstehen, vielleicht nach so einer Fahrt.
Ja, aber es ist schon verwunderlich, dass nach Übelkeit die erste Richtung ist, ein Schnaps zu trinken oder ein kleines Magenbitter, was ich auch noch nie gehört habe. Das ist ein geiler Begriff ist eigentlich. Vor allen Dingen ist es dann auch nicht so unangenehm, für Alkoholiker während der Arbeit zu trinken. Ich hole mal kurz ein kleines Magenbitter. Genau. Ja, alles klar, muss irgendwie Medizin sein oder so.
Ja, und der lässt Harry dann alleine. Und der holt sich jetzt erstmal einen Umhang.
Bei Madame Malcolm.
Genau, wo er dann auch jetzt erstmals wen wohl kennenlernt, weil er wird namentlich nicht erwähnt.
Ja. Ein blassen, dünnen Jungen mit dem Namen, wie wir später erfahren werden, Malfoy, Draco Malfoy.
Ja.
Und es sind so ein paar Sachen, also zum einen, man merkt schon, dass er natürlich mega versnobbt ist, aber er ist nicht unfreundlich Harry gegenüber, er kennt ihn auch nicht.
Ja, aber er ist schon sehr offen gegenüber Harry, also er sagt auch, dass er nicht einsieht, warum er jetzt als Erstklässler keinen Besen haben sollte, weil er ist halt der beste Flieger, der Besenflieger, den niemand halt je gesehen hat. Und der Junge erinnert Harry stark an Dudley, weil...
Zu Recht.
Ja, zu Recht, genau. Und Harry fühlt sich jede Sekunde dümmer. Und ich habe nur geschrieben, same. Aber das ist halt absolute Identifikationsperson. Ja. Malfoy ist in dem Fall einfach nur dazu da, um zu erklären, hey, es gibt Quidditch. Weißt du nicht, was Quidditch ist? Hey, die und die Häuser gibt es. Weißt du nicht, welche Häuser es gibt?
Aber es ist so ein bisschen wie... wenn du für eine Klausur nicht so viel gelernt hast und dann 5 Minuten vor der Klausur und alle sagen so, ja, aber hast du das Zitat von Pipi-Pupu-Kaka-Typen, die auch gemerkt haben, so, was zum Teufel, der Typ gibt es? Und bist so mega auf und dann so, ja, es geht jetzt hier rein und du bist einfach mega nervös. Ja, das kennt man irgendwie dann doch.
Ja, er konnte den Jungen mit jeder Sekunde weniger ausstehen. Ja. Also er macht sich nicht gerade Freunde. Er ist halt, er gibt meiner Meinung nach zu viel von sich preis und aber auch zu viel Negatives einfach. Er sagt halt, er wird halt direkt auch rassistisch, indem er sagt, aber sie gehören doch nicht zu uns. Also die Leute, die nicht von Zauberern kommen.
Zaubernazi habe ich mir aufgeschrieben.
Genau. Er meinte, dass die Zaubererfamilien doch unter sich bleiben sollen. Und dann lehnt er an, weißt du überhaupt meinen Nachnamen? So nach dem Motto, weißt du überhaupt, wer ich bin?
Ja, er fragt doch nach Harrys Nachnamen, oder? Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?
Oh mein Gott.
Deswegen, er sagt halt von wegen, ja, okay, du bist eine Zaubererfamilie, aber redet von den alten Zaubererfamilien und sagt dann so.
Ich habe gelesen, weißt du eigentlich, wie ich mit Nachnamen heiße? Ich weiß gar nicht, warum ich das da.
So eine fremde Person, deswegen weißt du eigentlich, wie ich heiße?
Deswegen dachte ich mir noch so, krass, das ist auf jeden Fall bold.
Genau.
Ja, gut. Ja, genau, er wollte halt anknüpfen oder sicherstellen, dass Harry ein Reinblüter ist, wie sie so schön nennen. Genau. Aber da ist er auch schon fertig mit seinem Anzug-Fitting und Malfoy ist aus dem Sinn.
Was komisch ist, weil Harry, also es war jetzt nicht von vornherein klar, dass Harry oder dass, ich sag mal, Malfoy was Besonderes haben will und Harry was Normales haben will oder so. Es wurde halt nicht klar gesagt und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Madame Messi, ich will Pomfrey sagen, aber das war dann Malkin, sie kommt da direkt rein und sagt so, ja, hier, wir haben alles zusammen, Hogwarts, ne, alles klar, hier Standard-Gedöns.
Ja, was auch sonst, ne, es gibt keine andere Schule in England.
Ja, aber Malfoy war vor ihm da. Harry bekommt alles gemacht, alles getan und die stehen ja eigentlich nur da und werden gerade bearbeitet vom Umhang her, nehme ich an. Mhm. Und
aber ist Malfoy nicht fertig?
Nee, Malfoy steht da auch einfach nur. So habe ich es zumindest verstanden. Also warum sollte er denn so im Laden noch abhängen? Und bevor Malfoy fertig ist, ist Harry wieder fertig und lässt ihn hinter sich.
Hm.
Also natürlich dramatisch gesehen ist es halt eine gute Gelegenheit, das Gespräch zu beenden, ohne dass sie gegenseitig ihre Identität aufgeklärt haben.
Ja.
Aber so rein logisch ist es dann irgendwie, also entweder ist Madame Malkin der absolute Shit, was Schneidern angeht, mhm, und ihre Angestellte halt eben nicht. Das dauert halt dementsprechend ein bisschen
vielleicht
länger.
Vielleicht hätte Malfoy einfach ein paar extra Wünsche.
Ich weiß aber nicht, ob, ja.
So hier also, und doch ein bisschen kürzer aber, und da ein bisschen länger.
Hm. Aber wäre es dann als Verkäuferin nicht sinniger, das jedem anzubieten in der Hoffnung, weil sie kennt ja Harry nicht. Sie weiß ja
sieht
nicht,
Harry einfach ranzig aus.
Aber er hat zwei dicke Goldsäcke dabei, wie er nirgendwo verstauen kann. Da bin ich auch so, willst du vielleicht ein bisschen hier Gold oder so angenäht haben oder so. Ja, es ist auf jeden Fall was ich so ein bisschen komisch fand.
Ja.
Aber das hat ihn auch ein bisschen mitgenommen. Also erstmal haben wir noch ein bisschen was auf Hagrid, der zwei Eistüten besorgt hat und dann einfach sagt, ey, zeigt, dass er gerade nicht reinkommt, mhm, weil er halt den beiden Eis gekauft hat.
Mhm.
Und Malfoy ist ihm gegenüber schon sehr negativ und meint ja, so, ey, du, das ist irgendwie so ein wilder Typ irgendwie, der da angestellt ist,
ja,
irgendwie so ein Knecht. Und ja, genau, dann schlecken sie ihr Eis. Harry ist ein bisschen down, redet nicht viel, aber irgendwann wird seine Laune besser, weil er Tinte gefunden hat, die beim Schreiben ihre Farbe verändert.
Hammer.
Und dann kommt die Aufklärungsstunde und Harry erinnert mich da an meinen, wo ich so, ja, 7 war ungefähr. Ich habe damals ganz viel 3 Fragezeichen gehört.
Mhm.
Und da sind ja schon sehr viele, nicht Fachbegriffe, aber sehr viele Begriffe, die so, die man jetzt nicht als als 6-Jähriger oder 7-Jähriger gehört hat.
Mhm.
Und ich war meinen Eltern die ganze Zeit in den Ohren. Was ist eigentlich das und das? Und was machen eigentlich Detektive? Und was ist eigentlich ein Mord? Und es sind alles so Fragen, die ich einfach gestellt habe. Und genauso kommt mir Harry in diesem Moment vor.
Mhm.
Darauf hat, was ist Quidditch? Was ist Slytherin? Was ist Hufflepuff? Und so weiter und so fort. Und das fand ich einfach sehr nachvollziehbar.
Ja.
Und auch, dass immer wieder er sich quasi selbst kontrollieren muss und sagen muss, hey, ich sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr Fragen stellen. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen inappropriate.
Hagrid sagt auch, dass Hufflepuff eine Menge Flaschen sind. Weil alle fragen sich ja immer, woher der Hufflepuff-Hate kommt und dass niemand Hufflepuff sein will. Daher.
Ja.
Weil Rowling es geschrieben hat. Und finde ich eigentlich schade, weil ich finde Hufflepuff, also ich bin kein Hufflepuff, ich bin stolze Ravenclaw. Also ich wäre auch ein bisschen traurig, wäre ich Hufflepuff, muss ich sagen. Aber
also hat es ja schon gewirkt.
Ja, es hat auf jeden Fall gewirkt.
Es ist nicht ein Zauberer.
Was bist du?
Ich bin auch Ravenclaw.
Oh, ist das so?
Ja.
Oh, sehr schön.
Oh, ist das so? Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Ja, nee, also das, was ich auch noch interessant war, wegen dieser Zaubererfamiliengeschichte, ich finde nicht, dass Hagrid besonders gut reagiert, weil er beschreibt halt diese Interaktion mit Malfoy und sagt dann hier, und er sagt, dass Leute aus Muggelfamilien sollten gar nicht erst aufgenommen werden und er reagiert damit, du bist nicht aus einer Muggelfamilie. Ist nicht die beste Reaktion, wenn,
ja,
weil eigentlich sollte es ja heißen, es ist egal, woher du kommst,
mhm,
darauf geht er auch später ein.
Ja.
Von den Besten waren die einzigen in einer langen Linie von Muggels, die das Zeug zum Zaubern hatten, also dann ne, ja, die späteren Zauberer. Und damit hätte ich, glaube ich, eher geöffnet,
ja,
wenn du
stimmt,
dieses Rassismus-Thema ansprichst.
Aber es ist halt auch, wenn du deine Blutlinie halt in Anführungszeichen reinhalten möchtest, betreibst du halt einfach Inzest. Und
ja,
also dann möchte ich dann doch lieber vielleicht nicht Inzest betreiben.
Ja,
und
das
dann
stimmt. Du limitierst dich ja auch mit den Optionen.
Absolut.
Weil, stell dir vor, du verliebst dich einfach in jemanden, der aber aus einer Muggelfamilie ist.
Ja, blöd. Aber Tonks war ja zum Beispiel auch in Sirius verliebt und er war ihr Cousin. Oder Cousin irgendwelchen Upsi. Grades oder sowas. Sie sind ja dann, also sie ist ja mit Lupin zusammengekommen, aber trotzdem, also du hast halt
ja
sehr wenig Reinblüterfamilien und wenn du das halt so halten willst, dann hast du halt einfach keine andere Option.
Aber warum ist Inzest immer so Reinblüter und Mischblüter und diese Familienverhältnisse, warum sind die immer in Fantasy-Universen so dermaßen wichtig?
Ich glaube, es knüpft halt einfach an den Zweiten Weltkrieg an. Es ist halt einfach purer Rassismus und Nazism. Ja.
weil du hast es in Star Wars so ein bisschen mit den Skywalker-Blut und so weiter. Du hast das in Game of Thrones, in A Song of Ice and Fire mit den Targaryens, die ja sehr erpicht darauf sind, so ein bisschen wie die Slytherins oder halt die Malfoys, die halt sagen, oh, reine Blutlinie, die sehen ja auch so gleich aus, also blonde Haar oder helles Haar und spitze Gesichter und so.
Genau.
Ist halt ein großes Thema, was aber in anderen Feldern jetzt müsste ich natürlich nochmal einzelne Sachen nochmal durchgehen, aber jetzt gerade aus dem Bauch heraus mir in anderen Universen nicht so prominent auftauchen.
Es ist halt oft einfach der Konflikt und der das Problem. Also ich meine, Harry Potter, die gesamte Reihe knüpft halt an den Zweiten Weltkrieg an. Also die Vergleiche zwischen Voldemort und Hitler sind schon extrem. Und ich glaube, es ist halt das auch absolut in Ordnung, beziehungsweise es ist halt auch gewollt. Aber es ist halt einfach ein bekannter Konflikt. Rassismus ist einfach heutzutage auch immer noch sehr präsent. Mhm. Und viele Geschichten und Universen greifen einfach das Thema auf, um da vielleicht auch noch so ein bisschen besser aufzuklären.
Mhm.
Oder es halt einfach nicht totzuschweigen. Und was ich halt auch vollkommen in Ordnung finde. Und ja, es ist auch auf jeden Fall eine gute Storyline, wie wir später. Und meistens gewinnt ja auch das Gute dann.
Ja, das stimmt schon. Aber das Grundkonzept der Welten basiert ja dann immer auf eine zwiegespaltene Gesellschaft.
Ja, das stimmt.
So, das ist halt dann das Problem, weil klar, die guten Zauberer sind dafür, dass das ist halt Muggelstämmige Zauberer, dass die auch dabei sein können und cool sind. Aber das beinhaltet ja, dass es quasi zwei Ebenen gibt, die Zauberer und die Muggel. Und das ist halt so das Ding, was dann schon wieder, also weil die sich ja auch effektiv abschotten und Hagrid sagt ja dann auch, warum müssen wir uns eigentlich geheim halten, später glaube ich.
Harry meinst
du? Genau, also Harry fragt das, Hagrid sagt dann auch, weil wir sonst alle deren Probleme lösen würden und dann würde ja alles zusammenfallen. Was ein Knick irgendwie ist, weil so der richtige Gedanke von Diversität sprüht ja quasi daraus, dass man sagt, okay, wir ergänzen uns im optimalen Fall so und jeder ist gleichwertig, weil jeder andere Talente und andere Hintergründe hat, wenn er sich irgendwie anders auskennt. Und es wird ja so ein bisschen ausgehebelt in einer Welt, wo es Zauberer, Muggel, Kobolde und Hauselfen gibt, die sehr krass voneinander getrennt sind. Und nicht zu sprechen von anderen magischen Wesen, wie irgendwelche Drachen, die ja eventuell auch einen Intellekt besitzen, die aber noch krasser als Sklaven gehalten werden wie Hauselfen.
Ja.
Aber es ist mehr so eine Grundsatzdiskussion.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist halt auch einfach, also so muss die Geschichte halt auch einfach irgendwie funktionieren. Genau. Klar könnte man das hinterfragen, aber auf der anderen Seite könnte man halt auch sagen, dass die Menschen das halt einfach auch nicht, also ausnutzen würden. Und ja, da kann man halt drüber diskutieren. Aber es ist so, sonst würde es ja auch eigentlich nicht funktionieren, wenn jeder davon wissen würde. Und so könnte ja auch niemand, der das Buch liest, wie ich zum Beispiel krampfhaft daran festhalten, dass es die Zaubererwelt trotzdem noch gibt.
Ja, außerdem wäre eine Geschichte ohne Konflikt keine Geschichte.
Exakt.
So, dementsprechend, wir gehen nach Flourish and Blotts, was der Bücherladen ist.
Ja.
Ne? Genau.
Kaufen da die nötigen Bücher ein, relativ unspektakulär. Und der Kessel wird auch gekauft.
Genau. Harry oder Hagrid musste Harry abhalten, einen Kessel aus purem Gold zu kaufen, was ich eine sehr nette Geschichte war, weil jeder, der mal, weiß nicht, Weihnachtsgeld bekommen hat oder so, denkt so, alles klar, jetzt kommt der Fernseher.
Ja.
Hagrid ist da die Seite, die sagt, ja, vielleicht solltest du dich eher an die Vorgaben halten, was gut für dich wäre, anstatt was du einfach nur haben willst.
Genau.
Dann, wir haben halt sehr viele Kleinigkeiten, die wir jetzt erstmal übergehen.
Genau.
Wir kaufen die Eule jedoch, eine wunderschöne Schneeeule. Und es war keine Überraschung, wo sie so im Film, wir haben sehr viele Abwandlungen vom Film, es war ja quasi schon klar, Malfoy und Harry treffen schon viel früher aufeinander, wie sie es im Film dann machen.
Ja.
Haben wir jetzt nicht mehr erwähnt, aber es war ja im Kontext klar. Ein kleines Detail, was mir ein bisschen aufgefallen ist, als sie im Eulengeschäft sind, hört Harry das Flattern der Eulen, was ich meine de facto allerdings nicht möglich ist, weil die Federn der Eulen so, weil es sind halt Nachtjäger.
Ach so, ja, so meinst du das.
Dementsprechend sollte man, oder natürlich ist es eine andere Szenerie, die sind nicht auf der Jagd und so, aber eigentlich sollte man kein Flattern hören. Nee. Aber es ist nur
Vielleicht nitpicking. Ist es auch eher so, dass das Schaffeln von auf den Stangen und so. Also
Updancen.
Nein, aber so dieses
ja, ich weiß, was du meinst.
Rum
wahrscheinlich auch Nagen am Käfig
genau,
oder
ja,
so.
Ja, ne? Genau. Ja. Jedenfalls bekommt Harry dann seine Hedwig.
Genau, ich auch sehr die schön. Jetzt noch nicht benannt wird.
Genau, ne? Sie ist noch nicht benannt, hat noch keinen Namen. Und dann fehlt ihm natürlich nur noch eins, der Zauberstab.
Genau, und da haben wir den besten Laden, oder nein, ein guter Laden, denn der Titel ist Ollivander, gute Zauberstäbe seit 382 vor Christus.
Das ist eine verdammt lange Zeit.
Genau, und es wirft auch schon wieder ein paar Fragen auf.
Ist Ollivander der einzige Zauberstabverkäufer in dem Universum?
Gab es Christus in der Zaubererwelt?
Sie feiern Weihnachten und Ostern.
Aber wird es dann heißen, dass Jesus Christus Zauberer war? Was hat das für...
Gute Frage.
Gibt es das Christentum?
Anscheinend schon, weil sonst hätten sie ja keine Weihnachtsferien.
Das stimmt. Aber das ist halt schon wieder, wo ich dachte, oh...
Das ist eine ganz andere Diskussion.
Das ist ein Fass, das jetzt gerade aufgemacht wurde. Genau. Allein nur mit dieser Jahresbeschreibung.
Ich glaube, da müsste man sich... Also das kann man ja gar nicht beantworten.
Nee, also dafür gibt es auch zu wenig Kontext drin. Genau. Aber es wäre interessant, die Geschichten der Bibel quasi im Kontext der Zaubererwelt zu beschreiben. Das und vor allem, wenn man weiß, dass Ollivanders Vorfahren zu der Zeit, also noch vor Christus, Zauberstäbe verkauft haben.
Ja, das stimmt. Aber was macht er denn auch, wenn er mal krank ist oder so? Oder wenn, wie er entführt wird in den letzten Teilen? Wo kriegen also, die Leute ihre Zauberstäbe her?
Ist ja nicht der einzige Zaubererladen.
Ja, aber ist es der einzige Zauberstabladen, oder?
Nein. Also ich meine, in den Filmen sieht man mehrere Schilder von anderen Zauberstabläden. Aber es ist schon... Also es wird kein anderer irgendwo erwähnt. Und alle, die erwähnen, woher sie den Zauberstab haben, oder Ollivander sagt ja selbst, dass er denen die Zauberstäbe verkauft hat, also Voldemort und all solche Sachen, haben sie halt bei ihm gekauft. Und ich meine, der Typ ist auch mega awkward.
Ja.
Ich meine, er erinnert sich ja auch an jeden verkauften Zauberstab.
Genau.
Und daran auch an jede Person.
Er kommt Harry auch sehr nahe.
Ja.
Und dass sich ihre Nasenspitzen fast berühren.
Ist schon ein bisschen Stranger Danger.
Ja, absolut. Aber sie probieren dann einige Zauberstäbe aus, was im Film ist, glaube ich, sind auch nur zwei oder drei, aber hier sind es tatsächlich einige.
Mhm.
Und er stellt dann fest, dass Harry ein schwieriger Kunde war. Bis er sich dann fragt, ist es vielleicht möglich, dass, ich probiere es einfach mal.
Ja.
Und dann bekommt Harry den Zauberstab-Bruder von dem Zauberstab, der ihm die Narbe zugefügt hat.
Genau.
Also den von Voldemort.
Wobei nicht das Holz der entscheidende, sondern der Kern.
Der Kern,
ne? Das ist
die
der
Phönixfeder,
Punkt,
genau.
Die von Fox kommt, ne? Fox, der Phönix?
Ach so.
Das muss doch eher der Phönix gewesen sein.
Das weiß ich nicht, weil das Fox ist ja, das kann gut sein. Du meinst,
also
in dem Kontext, dass er immer wieder neu aus der Asche erwacht.
Genau,
also, weil
es ist Dumbledores Phönix.
Boah, das weiß ich nicht.
Also ich bin mir nicht mehr sicher, woher es kommt, aber ich meine, das wäre irgendwas, dass es irgendwann mal erwähnt wurde.
Ja.
Ich finde übrigens auch noch interessant beim Testen, wann Ollivander eingreift, weil es ist schon bei dem Ausholen und so, nein, das funktioniert schon mal nicht. Falsch. Und es ist anders wie im Film, explodiert auch nichts, was nachvollziehbar ist, weil sonst wäre der Laden einfach komplett in Asche, wenn da, weiß nicht, 150 Schüler da alle ihre Zauberstäbe kaufen und alles würde die ganze Zeit in Luft jagen.
Ja.
und dass auch Ollivander mit sich selbst handelt. Du hast es ja eben schon erwähnt, dass er irgendwie sagt, schwieriger Kunde, was? Und Harry steht einfach nur, ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
Ja, er ist halt mittlerweile, macht er auch einfach nur noch die Sachen mit. Also ich glaube, er fragt gar nicht mehr. Und also das könnte halt auch alles ein Riesen-Gag sein, der irgendwie am Ende auf Comedy Central ausgestrahlt wird. Und
war noch Böhmermann hinter.
Genau. und als Harry dann den Zauberstabbruder von Lord Voldemort ausprobiert, kommt ein Strom roter und goldener Funken aus der Spitze herausgeschossen und tanzende Lichtflecken werden auf die Wände geworfen. Das fand ich eine sehr schöne Sache und war leider nicht so im Film. Da ist es nur ein Windstoß und ein bisschen Licht.
Aber stellst du dir auch im Film vor, ich glaube, es sieht ein bisschen albern aus.
Ja, also,
ne?
Das stimmt.
Feuerwerk.
Yeah.
So,
jedenfalls, erklärte Harry dann, dass das der Zauberstab, also der gleiche Kern ist wie der von Lord Voldemort. Und Harry ist betrübt dadurch. Also er schluckt und ist dann, eigentlich weiß ich zu wenig über Lord Voldemort, um da jetzt eine Reaktion zu zeigen. Aber wird wohl nicht so geil sein.
Ja, er ist auf jeden Fall nachdenklich geworden.
Genau.
Und dann haben sie auch schon eigentlich alles zusammen und kehren wieder zurück. Durch den tropfenden Kessel, durch die Winkelgasse. Und er ist so noch mit dem Gedanken vertieft, dass sie halt noch warten oder noch sagen, so von wegen, hey, ihm fällt gar nicht mehr auf, wie komisch das wirkt, mit einer Eule und verschiedenen Paketen da zu sein. Und das bringt mich auf einen Punkt, der mir über das Kapitel immer wieder aufgefallen ist. Und zwar, am Anfang hat mir ja Hagrid gesagt, der sagt, hier nicht so rumzaubern wegen Muggel, wir müssen aufpassen, so das Zaubererministerium und so. Hauptaufgabe ist, Zauberer quasi nicht auffallen zu lassen. Und doch haben wir immer wieder einen Hagrid, der laut irgendwas erwähnt, der immer auf irgendwas sagt, also, oh, wie ulkig ist das denn mit Muggel? Er ist nicht dezent.
Nee,
und das ist
aber
halt,
ich glaube, dass die Muggel das halt nicht mitbekommen oft. So, ist das, ist halt dieses Ding.
Ist das ein Kommentar quasi darauf, wie ignorant Muggel sind und dass die so ein bisschen Dursley-mäßig, okay.
Ja, ich denke
das
schon.
Das wird auch, glaube ich, erklären. Aber es war halt ein Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist. Und gerade wenn man dann mit einer Eule herumjagt und einen Riesen dabei hat,
ja.
Dann wirkt das schon ein bisschen komisch.
Jedenfalls, Hagrid schickt Harry dann in den Zug zurück zu den Dursleys, was ich sehr verwunderlich fand, dass Harry mit seinem ganzen Gedöns, das er jetzt gekauft hat, zurück zu den Dursleys geht. Um dann das Ticket hat er von Hagrid bekommen für den Hogwarts Express am 1. September. Von King's Cross fährt er dann los. Und das fand ich, das hat mich irgendwie überrascht, weil ich bin davon ausgegangen, dass er dann direkt losfährt, weil wie awkward ist es jetzt für ihn zurück zu den Dursleys. So, hey Leute, ich bin wieder da. Sorry übrigens. Und ich muss am 1. September, hey Vernon, könntest du mich am 1. September zur King's Cross Station fahren?
Aber da für den Fall, das fand ich auch nett, dass es einer erwähnt wurde, dass er halt sagt, hey, schick mir eine Eule, wenn es Probleme gibt. So, so ein bisschen der große Bruder mäßig.
Absolut.
Generell das Verhalten von Hagrid ist sehr väterlich, wärmend, auch das mit den Eistüten, dass er am Ende sagt, wie ein Gefühl, was ich komplett nachvollziehen kann, dieses, alle haben so eine große Erwartungshaltung an dich. Ich habe keine Ahnung, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Das ist dann halt einfach, dass er dann sagt, hey, entspann dich, du wirst eine großartige Zeit haben. So auch das liebevolle Lächeln und so, genau. Einfach, es wird schon werden. Versuch dich nicht irgendwie daran aufzuhängen.
Ja.
Und er setzt sich in den Zug, wollte Hagrid beobachten, jedoch er blinzelt und er ist verschwunden. Und damit
sind wir am Ende vom Kapitel.
Genau. Was sind deine abschließenden Gedanken zu diesem Kapitel?
Ich hatte es auf jeden Fall anders im Kopf, wie es abgelaufen ist, aber ich fand es eigentlich sehr schön. Es war sehr magisch, das alles. Man lernt diese Welt, vor allen Dingen erinnert man sich dann zurück, wie man das Buch das erste Mal gelesen hat und man quasi das erste Mal Harry war in der Situation, weil man auch nichts kannte und es war auf jeden Fall sehr schön.
Das fand ich auch. Ich fand es auch irgendwie sehr clever, das zu verbinden mit diesem Schuleinkauf, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als du eingeschult wurdest in der Grundschule oder was, da ist man ja auch mit den Heften und so weiter dann mit der Mutter irgendwie mitgegangen und das hat schon, das war schon was, womit man sich sehr einfach identifizieren konnte.
Ja,
und
das
fand ich irgendwie sehr schön, dass es halt dann, dass der erste Einblick in diese Welt ist, weil es auch für kleine Menschen der erste Einblick in die Schulwelt ist, dass man dann den ganzen Kram kauft.
Genau.
Und unser nächstes Kapitel, Abreise vom Gleis 9¾, wird es dann in der nächsten Folge geben.
Genau, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann lest das Kapitel.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.